Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Kurswechslerin, und in der heutigen Episode ist Jannik Klang vom Team Neuster bei uns zu Gast. Und wir werden über eine technische Innovation sprechen. Die Rede ist natürlich von künstlicher Intelligenz. Jannik ist Experte auf dem Gebiet und wird uns erklären, welche Trends er in Organisationen feststellt, welche Herausforderungen sich auch für Entscheider und Entscheiderinnen stellen und wie er aus seiner Perspektive den Trend einschätzt und wie sich Organisationen auf diesen Innovationsdruck auch vorbereiten können. Ihr dürft also total gespannt sein. Aus meiner Sicht war es ein hochgradig informatives Gespräch und ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Hören der Episode.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel Podcast Episode. Ich sag schon mal, es wird heute wirklich spannend, denn es geht um was Technisches. Und weil ich jetzt nicht die prädestinierte Person dafür bin, um darüber zu sprechen, habe ich mir einen lieben Kollegen aus der Neuster eingeladen, aus der Neuster Software Development, Jannik Klang. Herzlich willkommen, du bist erneut bei uns zu Gast im Podcast. Sag doch erstmal was zu dir und deiner Person und auch zu deinem Unternehmen und dann lösen wir auch gleich auf, worum es konkret gehen wird.
Ja, moin. Vielen Dank, Alina. Danke, dass ich nochmal bei euch sein darf. Genau, mein Name ist Jannik. Ich arbeite bei Team Neuster, vor allem im Bereich der Softwareentwicklung, bin da eben aktiv und bin auch mal gelernter Softwareentwickler gewesen. Und ich sage mal ganz gern, ich habe halt früher was mit Technologie gemacht, heute mache ich was mit Menschen. Und die Wahrheit liegt irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Bin da eben als Prokurist in der Geschäftsführung drin von der größten Team Neuster-Tochter. Wir machen eben Softwareentwicklung vor allem. Und ich habe sehr häufig mit der Kombination aus Menschen, Führung, Technologie zu tun. Und deswegen fühle ich mich schon ganz wohl heute mit der Podcast-Folge.
Ja, es soll um künstliche Intelligenz gehen. Die Katze ist aus dem Sack. Ich bin extrem gespannt, weil das ein Thema ist, das verfolgt mich im Moment in den Organisationen, weil es ist irgendwie aus den Diskussionen nicht wegzubekommen und wahrscheinlich auch berechtigterweise. Jetzt kennst du dich mit der ganzen Thematik ja sehr gut aus und deswegen habe ich gedacht, lass uns doch mal darüber sprechen, was da auf uns zukommt in den Organisationen. Und du hattest ja eben gesagt, ne, Technik und Menschen und irgendwie liegt es in der Mitte. Und ich hoffe, dass wir heute mal die ein oder andere Fragestellung beleuchten können. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist.
Cool, let's go.
Ja, genau, let's go. Ich glaube, wir starten mal so ganz basic. Und zwar, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Lass uns da doch mal anfangen, dass wir irgendwie so ein gemeinsames Fundament legen. Hau raus.
Ja, total gerne. Also es ist ja tatsächlich eine total triviale und einfache Frage mit einer extrem komplexen Antwort, wenn man es mal genau nimmt. Also allein darüber könnte man sicherlich eine Stunde sprechen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und für einen Vortrag diese Frage mal unserer schönen künstlichen Intelligenz ChatGPT gefragt und habe mir mal die Antwort geben lassen. Und der sagt, ein bisschen runtergebrochen, KI bezieht sich auf Technologien, die menschenähnliche Fähigkeiten wie Lernen und Entscheidungsfindung simulieren. Sie ermöglicht Maschinen, komplizierte Aufgaben autonom zu erledigen, indem sie aus Daten lernen und Muster erkennt. Und ich finde, da steckt schon eine ganze Menge drin. Also ich versuche das Ding mal auseinanderzubrechen. Sie fangen an mit dem Thema menschenähnlich. Das kommt vor allem irgendwie daher, weil natürlich eine künstliche Intelligenz versucht eben eine Menschlichkeit zu emulieren. Warum? Jetzt haben die sich nicht gedacht, die Leute, die irgendwie KI erfunden haben, Mensch, der Mensch ist ja die absolute Krone der Schöpfung, da geht ja gar nichts mehr drüber, sondern sie haben sich überlegt, naja, wer ist denn, wer bedient das Werkzeug denn? Und das ist ja am Ende eben der Mensch. Und dadurch sind sie eben auf die Idee gekommen, etwas sehr Menschenähnliches zu konzipieren. Die Idee ist auch nicht ganz neu, ne? Die Arbeit an KI ist in den 50ern begonnen worden. Mhm. Wir kennen das immer wieder aus Spielfilmen. Klassiker Iron Man, den hat jeder im Hintergrund mit Jarvis. Und da fragt man der KI irgendwelche ganz komplexen Fragestellungen und die hat super einfache Antworten. Das ist, glaube ich, die Wunschvorstellung. Und dementsprechend ist es einfach so, dass es versucht, eben diese Menschenähnlichkeit zu simulieren. Das war das zweite wichtige Wort an der Stelle, denn es ist am Ende des Tages immer kein Mensch und egal wie sehr wir das Rad weiterdrehen, es wird auch nie einer sein. Aber es kommt eben doch schon ziemlich nah dran. Und im letzten Passus war irgendwas drin mit komplizierte Aufgaben und Muster. Denn wenn man mal in eine KI ganz tief reinguckt, dann merkt man, naja, das geht vor allem um Mustererkennung. Es geht sehr viel um Statistik. Man kann sich das fast vorstellen wie so ein Mischpult, was so ein DJ da vielleicht irgendwie mal vor sich hat. Und dann sind da irgendwie so gefühlte 1000 Schieberegler und Drehknöpfe. Und an jedem Drehknopf kann man verschieden stark drehen und irgendeinen Effekt hat es und ganz viele Seiteneffekte hat es auch. Und das ist im Endeffekt KI. Es gibt ganz viele von diesen Schiebereglern, von diesen Drehknöpfen. Alle haben Effekte und Nebeneffekte. Und dadurch, dass daran gedreht wird, entsteht am Ende ein Muster. Es kann eine Mustererkennung stattfinden und komplizierte Aufgaben können beackert werden.
Da werden wir im Verlauf der Episode sehr wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Denn jeder, der unseren Podcast schon etwas länger verfolgt, der weiß ja, dass wir bei der Wertschöpfung trennen zwischen komplizierten und komplexen Fragestellungen. Also schiebe ich aber nochmal eben einen Moment zurück, weil mich auch dieses Thema menschenähnlich interessiert. Also ich verfolge das immer wieder so, dass das Thema KI viele Personen auch gerade stark besorgt und man so ein bisschen diese Urangst hat, oh, die Technik nimmt uns ein. Und da würde ich gerne mit dir einmal drauf zu sprechen kommen. Also wie schätzt du das ein, wo es auch die Differenz, um da nochmal stärker drauf zu sprechen zu kommen, also zwischen Mensch und Technik?
Ja, das ist echt eine spannende Frage, also das kann einem ja auch so ein bisschen Angst machen, wenn man dann teilweise sieht, in was für eine Geschwindigkeit wir aktuell voranschreiten. Geschwindigkeit ist sowieso nochmal ein Thema für sich. Und wenn man dann so überlegt, puh, das fühlt sich gerade ganz schön groß an. Und so auf der Gefühlsebene haben wir alle ein Gefühl dafür. Das fühlt sich richtig groß an. Und dann spricht man mit irgendwelchen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern oder auch Philosophen und fragt die mal so, was die dazu sagen. Und da kriegt man immer ziemlich krasse Antworten, die so sowas sagen wie, naja, das ist größer als die Erfindung des Motors, das ist größer als die Erfindung der Elektrizität. Und heute sagen wir, naja, ne, dann gucke ich auf die Realität, stellt ChatGPT Fragen, bin beeindruckt, aber ich sag mal, ein Haus bauen kann der ja noch nicht. Und da findet dann auch irgendwie auf einem gewissen Zeitpunkt irgendwie Abgrenzung statt. Wir merken also, einerseits ist KI irgendwas, was ganz groß ist, was auch noch irgendwie am Anfang steht. Und andererseits merken wir auch, das hat Limitationen. Und die Limitation, die heute eben einfach da ist, ist eben, dass KI, du hattest das eben so schön aufgegriffen, sehr gut komplizierte Probleme lösen kann. Also sehr gut mathematische Aufgaben, sehr gut logische Aufgaben lösen kann. Denn man muss sich vorstellen, da sind Unmengen an Daten eben drin und die werden kombiniert. Da entsteht auch eine Art Verständnis für diese Daten, die werden gewichtet. Dadurch fühlt es sich so an, als würde es wie ein Mensch reagieren, tut es in Wahrheit aber gar nicht. Wir Menschen reagieren eben nur sehr ähnlich. Aber was es eben nicht kann, ist mit Komplexität umzugehen. Und das ist halt doch noch ein sehr, sehr viel größeres Ding. Beispiel: Eine KI ist nicht kreativ. Und eine KI ist auch nicht unter das, was wir verstehen unter Intelligenz, eine KI ist nicht intelligent. Denn eine KI kann immer nur das, was sie an Daten hat, eben interpretieren und kann eben etwas daraus machen. Und der ein oder andere Schlaue wird vielleicht schon mal eine KI benutzt haben, um sich ein Bild generieren zu lassen. Und dann sagt er, naja, so eine KI ist eben doch schon ganz schön kreativ und die kann sehr kreativ sein. Aber was eine KI eben nicht kann, ist neue Dinge zu erfinden. Eine KI kann Stand heute eben Dinge schlau miteinander kombinieren. Und das hat so viele Daten, dass es sich vielleicht manchmal so anfühlt, aber das kann sie eben nicht. Und in unserem Alltag, das erleben wir sehr, sehr häufig, sind gerade komplexe Probleme, die richtig schwierigen, mit denen wir umzugehen haben, auch in der Organisation. Und die kann eine KI heute nicht lösen. Aber du bist ja in viel mehr Organisationen unterwegs. Was beobachtest du denn?
Ja, also ganz viel Sorge genau davor, dass nachher Arbeitsplätze wegbrechen und dass so eine Art Thema ist, was man nachher nicht mehr eingefangen bekommt. Also ich glaube, da ist die Unsicherheit einfach so extrem groß, weil man einfach das Ding geistig gar nicht mehr erfassen kann. Und das schürt natürlich gegebenermaßen Ängste. Das ist das, was ich im Moment beobachte. Das ist auch spannend, weil ich so die Erfahrung mache, Menschen fokussieren sich immer erstmal auf die negativen Dinge. Ich glaube, das hat es auch evolutionsbiologisch, hat uns das sehr weit nach vorne gebracht. Deswegen vielleicht stellen wir das Thema noch so ein bisschen zurück und gucken mal, was ist denn gerade in den Organisationen schon da oder welche Probleme löst KI in Unternehmen gerade schon?
Ja, das ist tatsächlich spannend, denn da passiert KI schon ganz viel, ne? Also der eine oder andere hat KI mal so ein bisschen privat schon persönlich benutzt und hat da erste Erfahrungen gesammelt. Andere Unternehmen benutzen das schon relativ lange, relativ viel auch. Und es gibt auch eine ganze Menge an KI-Tools, ne? Also, keine Ahnung, ich schmeiß so ein paar Namen in den Raum, ne? Also, keine Ahnung, DeepL, so ein Ding für Übersetzung. Dann gibt's Bird von Google, Joule von SAP, Microsoft Copilot, DALL-E. Es gibt diverse Formen von KI in diversen Varianten, ne? Also wir nehmen mal diesen ganzen PKW-Bereich, ne? Mit Autopiloten von verschiedensten Herstellern hier mit rein. Oder eben auch sowas wie Softwareentwicklungstools, so ein AI Assist, GitHub Copilot, Adobe Firefly. Also ich könnte jetzt den ganzen Tag erzählen und also man kann so viele KI-Tools auflisten, dass es inzwischen eine Webseite gibt, die sagt, ich konsolidiere alle KI-Tools, schmeiß mir mal die Frage hin und du beobachtest, wie die KI dies unterschiedlich beantwortet und vergleicht das sogar miteinander. Schon mal ganz spannend. Und in Organisationen ist es eben so ein bisschen weiter schon an der einen oder anderen Stelle. IBM Watson war so eins der ersten größeren KI-Tools, die im Enterprise-Umfeld genutzt wurden. SAP führt gerade Joule ein, ist aber noch sehr am Anfang. Salesforce hat so eine Einstein-AI. Ne? Also die sind so unterschiedlich weit, sag ich mal. Und in vielen Unternehmen kommt es gerade so ein bisschen eben reingespült, kann man schon fast sagen, dadurch, dass in alle Softwareprodukte mittlerweile KI einfach mit ausgeliefert wird, dass es eben mit reingespielt wird und dass es sich dann irgendwie spannend anfühlt. Die allermeisten Unternehmen benutzen Microsoft Office 365 und da haben sie festgestellt, ach Mensch, jetzt öffne ich Word und dann ist das ein toller Copilot und der sagt, wie diese nervige Klammer von 1980.
Die erste KI. Ja, ich erinnere mich.
Die hat das damals schon probiert, das hat nicht so gut geklappt. Heute kann die so ein bisschen mehr. Mhm. Wenn man so einen Copilot da mal ausprobiert, merkt man auch, da passiert eine ganze Menge. Und dementsprechend passiert KI heute schon in den Organisationen. Und wenn ich mir mal so das Thema angucke, welches Problem versuchen die Organisationen zu lösen, das ist echt mannigfaltig. Das fängt an mit Personalmangel. Das ist ja irgendwie so ein Ding, das erleben gerade viele, viele Unternehmen. Ich vorsichtig behauptet fast alle. Einerseits, es fehlt das Personal, also einfach die Man- und Woman-Power. Andererseits ist es auch ein Wissensmangel. Denn nur weil ich Leute habe, heißt das ja nicht, dass es die richtigen Leute sind fürs richtige Problem. Da ist KI ein starkes Thema. Effizienzsteigerung ist ein Thema, ne? Also Unternehmen, die gerade jetzt in der Krise gucken, wie können wir effizienter werden, also weniger Geld ausgeben für die Lösung des gleichen Problems, die stehen auch davor. Und ein ganz praktisches Beispiel, ich habe gerade kürzlich mit einer Dame gesprochen, die in einem großen Konzern unterwegs ist und in der HR-Abteilung ist. Und die haben sich gerade zum Beispiel die Frage gestellt, wie können wir denn Diskriminierung bei der Einstellung eben versuchen zu verhindern, systemisch versuchen zu verhindern, denn es kommt ja immer so ein Bias mit rein der Person, die eben auswählt. Und da haben sie gesagt, Mensch, da nehmen wir doch den Faktor Mensch mal raus und packen mal eine KI rein und der sagen wir einfach nicht, wie die Person aussieht oder wie die Person heißt.
Mhm. Ja. Also das einmal als Thema irgendwie mit Personalmangel zukünftig umzugehen. Und ich habe jetzt auch gerade gedacht, also alles, was man irgendwie prozessmäßig schneller machen kann, ne? Und wenn es nur irgendwie ist, eine Mail zu schreiben, das ist ja im Endeffekt, sind das ja Gehilfen. Jetzt frage ich mich aber auch, ist das erstmal gerade nur ein praktisches Werkzeug oder sagst du, es gibt tatsächlich gerade Bereiche, wo es auch, ich sag mal, gefährlich wird in Richtung Arbeitsplatzsicherheit von gewissen Leuten. Also, dass man sich Sorgen oder dass sich gewisse Personen Sorgen machen müssten um den Job, weil die KI das zukünftig kann. Und wenn ja, welche Bereiche stellst du da fest und wie ist da vielleicht auch der Umgang in den Organisationen? Also ich weiß gerade gar nicht, ob du da schon solche Fälle hattest, aber du kannst ja einfach mal berichten. Also
Ja, also das ist natürlich ein Klassiker. Also auch gerade die Mitarbeitenden des Unternehmens denken sich natürlich erstmal bei einer Veränderung, was bedeutet das für mich? Das ist ja das Menschlichste der Welt, das tut jeder von uns. Und da entstehen natürlich Ängste, gerade weil man den Eindruck hat, dass KI ja so wahnsinnig schnell ist und weil eben alle 5 Minuten irgendjemand auf einer Bühne erzählt, KI ist der große heiße Scheiß. Das wird die Welt revolutionieren. Auch dadurch fühlt es sich eben so schnell an. Fun Fact an der Seite, habe gerade ein schönes Buch gelesen, eben von Richard David Precht, der sich aus einer sehr ethischen Sicht mit dem ganzen Thema befasst und der erzählt, naja, das sagen die Forscher eben schon seit 20 Jahren, dass KI in den nächsten 5 Jahren alles ablösen wird. Und ja, das Muster ist aber völlig nachvollziehbar und normal aus meiner Sicht. Und ich glaube, das ist auch an gewissen Stellen berechtigt. Denn KI wird eine Veränderung in der Arbeitsweise mit sich bringen. Denn gerade diese komplizierten Themen, sowas wie Prozesse, sowas wie ich muss hier mal ein Formular ausfüllen und dann muss ich das bearbeiten und dann muss ich das weitergeben. Also gerade die sehr, sehr, sehr einfachen Arbeiten, die sich vielleicht auch outsourcen lassen würden, heute schon, da habe ich das Gefühl, die könnten auf jeden Fall eine Veränderung durchmachen und da könnte deutlich weniger passieren. Und wenn ich mir heute schon so den ein oder anderen großen Touristiker angucke und mir angucke, wie machen die zum Beispiel Kundensupport, da ist es eben nicht mehr so, dass wenn ich da eine E-Mail hinschreibe, dass mir immer nur ein Mensch antwortet. Bei dem einen oder anderen Touristiker, Gerüchten zufolge, ist vielleicht sogar eine KI da, die das gesamte Service Management macht. Und ein Mensch macht am Ende nur noch vielleicht eine Kontrolle oder eine stichpunktartige Kontrolle. Und das wird, glaube ich, in den Bereichen immer weiter passieren. Und wenn ich jetzt auf die anderen Jobs gucke, ich habe ja gesagt, das ist eine Veränderung, die sehe ich durchaus auch an vielen Stellen, nämlich bei diesen kreativen Jobs, bei den Jobs, wo es auch viel um Komplexität geht. Da wird es eine Umgestaltung geben. Wir sind jetzt eben in der IT-Branche, in der Softwareentwicklung sehr viel unterwegs. Und künftig wird nicht mehr die Frage stellen, wer kann denn den saubersten, tollsten Code schreiben, sondern vielleicht wird künftig stärker gefragt sein, wer kann denn die richtige Frage stellen, damit die KI am effizientesten antwortet.
Das heißt ja im Endeffekt, um auf unsere Wertschöpfungsthematik vom Anfang zurückzukommen, spielt hier die Dualität der Wertschöpfung wieder eine große Rolle, ne? Auf der einen Seite die Fragestellung, wie geht das? Die wir ja, es ist ja eine gute Bekannte aus dem Taylorismus, wo man jetzt vielleicht sagen könnte, hey, viele Fragestellungen, die sich immer wiederholen, die ließen sich über KI teilweise abbilden und vielleicht ist da dann die Rolle des eingesetzten Personals stärker als Quality Gate zu betrachten. Und das andere ist, mit neuen Dingen umzugehen. Ne? Also dieser komplexe Anteil, wo man sagen muss, da haben wir noch gar keine Erfahrungswerte, da braucht es wahrscheinlich mehrere Menschen, die ihre Gehirne vernetzen und über diese Problemstellung nachdenken und dann vielleicht einen guten Einfall haben. Da wird es natürlich mit KI noch relativ schwierig, das irgendwie zu bearbeiten, weil KI sich ja immer nur auf bisher ja schon bestehende Muster bezieht, ne? Oder daraus resultiert.
Vielleicht noch eine Ergänzung an der Stelle. KI verändert auf jeden Fall auch so ein bisschen die Arbeitsweise, ne? Also früher habe ich versucht, ein Problem zu lösen, indem ich dann sehr klar rein definiere, ne? Das hat jeder Handwerker in seinem Beruf gelernt, wenn ich irgendwie ein Problem gelöst haben will und ich weiß nicht wie, dann muss ich eine sehr präzise Frage stellen und muss irgendwie schon Fachwissen mitbringen und muss das versuchen, direkt zu bearbeiten. Das ändert sich ja gerade dadurch, dass sich das Interface so ein bisschen ändert, ne? Ich muss jetzt nicht mehr die komplizierte Maske von irgendeiner Software wie SAP verstehen und muss wissen, welche Transaktionsnummer muss ich eingeben, um an die richtige Stelle zu kommen, um die Information zu bekommen, sondern das Interface ändert sich gerade sehr, sehr viel eben auf Sprache und Schrift. Ich kann dementsprechend, so wie bei ChatGPT, kann ich dann entweder mit dem Gerät halt schreiben und bekomme Antworten. Oder auch bei ChatGPT ein Feature, was ich total gerne benutze. Ich habe mir auf meinem Smartphone gibt's so eine Taste, so einen Action-Button an der Seite, habe mir da drauf gelegt, Start Voice Conversation with ChatGPT. Und dann fahre ich Auto, drücke einmal kurz drauf und kann mich dann eine halbe Stunde mit einer KI unterhalten. Bisschen merkwürdig von außen betrachtet, aber echt spannend. Auch das ist tatsächlich etwas, was in den Unternehmen viel, viel mehr einen Einzug erhalten wird. Also, dass ich gegebenenfalls, weil ich ja viel schneller sprechen, als dass ich schreiben kann, Thema Effizienz, dass ich eben viel schneller ans Ziel komme, indem sich mein Interface total verändert. Und Dann kommen wieder ganz neue Herausforderungen, nämlich wie gestalte ich das Interface denn? Nämlich, ich kann ja nicht jedes Problem mit ChatGPT beantworten, sondern ich habe ja mein Domänenwissen, mein Fachwissen. Ich muss eben eine KI haben, die auf mein Problem zugeschnitten ist. Denn du hast es vorhin gesagt, KI ist ein Werkzeug, ein richtig mächtiges Werkzeug. Aber ne, wenn jedes Problem Nagel ist und so, ne? Da besteht so ein bisschen die Falle, so ein bisschen reinzutippen.
Ja, und ich glaube, das ist auch irgendwie eine Fragestellung, die sich gerade viele Entscheider und Entscheiderinnen in Organisationen irgendwie stellen, dass sie sagen, okay, es ist nicht so, dass wir KI jetzt nicht als relevant ansehen. Also wie sagt man, die Awareness für das Thema ist auf jeden Fall da, aber die Fragestellung ist, okay, was machen wir jetzt damit? Also was würdest du sagen oder was ist auch deine Beobachtung?
Also gerade bei den Unternehmen wird KI gerade so als die Allzeit-Superwaffe gerade bezeichnet. So als das Werkzeug, das ist jetzt neu auf dem Markt, das gibt es jetzt und wow, jetzt können wir damit jedes Problem lösen. Und sehr häufig, wenn wir so auch in Beratungsmandaten unterwegs sind in den Organisationen und wenn wir gefragt werden, Mensch, wie kann ich denn jetzt KI hier irgendwie reinkriegen? Ne, gerade Top-C-Level-Management, Top-Level-Management fragt uns dann, wir müssen doch auch KI machen, wir müssen doch am Zahn der Zeit bleiben. Sagen wir mal, ja, super Idee, aber wenn KI die Lösung ist, was ist denn euer Problem, was ihr lösen wollt?
Ja.
Und das ist eben eine Frage, über die sich ganz wenig Gedanken gemacht wird. Wo haben wir denn eigentlich Probleme? Und das verstehe ich natürlich auch, weil die Leute erstmal sagen, ich kann es gar nicht greifen. Ne? Also ich weiß, was ich weiß. Ich weiß auch, was ich nicht weiß. Aber ich weiß ja nicht, was ich nicht weiß. Und dementsprechend, ich weiß ja gar nicht, was eine KI jetzt so alles kann. Und da stelle ich mir natürlich schon viele Fragen, wie kann eine KI mich vielleicht unterstützen? Und da braucht es eben manchmal Impulse, da braucht es Kreativität, um eben mal reinzukommen. Man muss auch ein bisschen mutig sein an der einen oder anderen Stelle. Aber ich denke, das sind so Fragen, die uns sehr häufig gestellt werden. Und wir begegnen da auch immer wieder neuen Herausforderungen. Also beispielsweise, dass die Organisation so ein bisschen vergessen, dass halt ein Werkzeug muss auch immer gelernt sein in der Nutzung.
Ja. Und
wenn ich jetzt einfach nur KI einführe, dann kann ich nicht erwarten, dass die Leute das auf einmal benutzen können. Und nur weil das Interface sehr einfach ist, Sprache, heißt das nicht, dass ich eine kluge Frage formulieren kann beispielsweise.
Und wahrscheinlich auch die Interpretation des Ganzen, ne? Also so dieser Plausibilitätscheck ist vermutlich auch ein wichtiger. Also dich alles für bare Münze nehmen, was man da rausbekommt. Wobei vermutlich die Wahrscheinlichkeit, dass da was Verwertbares bei rauskommt, immer höher wird mit steigender Datenmenge, die in dieses System reingeht. Wenn ihr jetzt bei euch diese Anfrage bekommt und ihr beratet ja auch zu diesem Thema, worauf fokussiert ihr euch beim Thema KI-Beratung in Organisationen?
Also grundsätzlich gucken wir erstmal, wir versuchen erstmal reinzuhören, habt ihr tatsächlich als Firma irgendein Problem? Habt ihr irgendein Thema, wo ihr sagt, da ist der Schmerz gerade ganz groß? Also wir stellen tatsächlich das Werkzeug in der Regel sehr, sehr weit nach hinten und versuchen erstmal die Menschen, Probleme, Prozesse eben zu verstehen, um erstmal ein erstes Gefühl dafür zu bekommen. So, und recht häufig geht es dann eben doch schon in die Richtung, dass die Firmen sagen, Mensch, wir haben hier ein Problem. Das können wir aber eben mit unserer Manpower, Womanpower nicht lösen. Das können wir aber auch mit einem Algorithmus nicht lösen. Und das ist immer ein ganz guter Indikator dafür, dass eine KI vielleicht ins Spiel kommen könnte. KIs werden manchmal ein wenig überschätzt. Also manchmal braucht es nur einen klugen Algorithmus, also Unterschied, ne? Algorithmus ist Wenn-Dann-Logik. Die kann sehr, sehr verschachtelt und sehr, sehr komplex auch am Ende werden. Aber es ist immer eine Wenn-Dann-Logik. Und wenn ich mit einer Wenn-Dann-Logik eben nicht mehr hinkomme, sondern mehr so statt in Regeln vielleicht eher in Prinzipien reden würde und sagen würde, boah, lieber das als das und wir würden vielleicht lieber in die Richtung gehen und ach Mensch, das ist zwar eine so tolle Regel, aber dann hört man sie auf den Satz, aber es gibt ja auch, jede Regel hat ja auch eine Ausnahme, dann ist das immer ein guter Indikator dafür, dass KI eine Rolle spielen könnte. Dann gucken wir dementsprechend mit dem Kunden ganz gerne mal rein und was KI ja braucht, sind am Ende immer Daten. Das heißt, was noch ein guter Indikator ist, hast du irgendwo ganz viele Daten und wenn nicht, wo kriegen wir diese Daten denn erstmal her?
Okay, ja. Und aus deiner Erfahrung, was sind so die häufigsten Stolpersteine, die da passieren oder was sind vielleicht auch Fehler und Irrtümer, die du in Organisationen beim Umgang mit KI beobachtest oder auch bei der potenziellen Einführung? Also du hast ja eben einmal schon gesagt, KI einführen, ohne dass man sich fragt, welches Problem soll das eigentlich lösen? Ich vermute, das ist was Prominentes. Oh, aber, ja. Aber was noch? Also damit vielleicht Hörer und Hörerinnen auch so ein bisschen die Möglichkeit haben, mal das auf den eigenen Unternehmenskontext zu übertragen.
Ja, also fangen wir ruhig mal vorne an. Also tatsächlich das mit dem Problem, also sehr häufig gucken wir sehr schnell auf eine Lösung und gucken uns nicht stark genug das Problem an. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, der Platz 1 mit weitem Abstand. Wenn wir dann aber tatsächlich ein Problem erkannt haben, was wir lösen wollen, dann ist das Thema mit den Menschen tatsächlich ein Thema, was sehr häufig unterschätzt wird. Also was habe ich da vielleicht für Menschen sitzen, die am Ende die KI ja auch benutzen sollen? Ist eine Akzeptanz bei diesen Menschen dafür da? Veränderungen, kennen ja viele aus Unternehmen, wird erstmal argwöhnisch beobachtet. Da wird dann fallen manchmal so Sätze wie, ach, das haben wir doch schon immer so gemacht oder das kennen wir anders und wir haben doch gar kein Problem. Das heißt, in die Richtung wird so ein bisschen zu wenig geguckt, also dass die Leute mitgenommen werden. Ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne. Aber dass sie auf jeden Fall mit ins Boot geholt werden und dass sie mit einbezogen werden, auch in die Entscheidungsfindung. Das ist so das eine. Und das andere ist, wenn dann eine KI-Software da ist, dann fehlt es sehr, sehr häufig eben an Schulung, an Wissen bei diesen Menschen. Wie benutze ich denn diese Software richtig? Was kann die denn so? Selbst für mich, ich habe mal so gestartet, dass ich gesagt habe, boah, weiß ich nicht, KI war für mich irgendwie auch nur so, waren irgendwie nur so zwei Buchstaben, eine große Überschrift. Und dann habe ich gesagt, wie gehe ich ran? Und ich habe halt so gestartet, dass ich mir erstmal ChatGPT in der Pro-Version geholt habe, weil die in der anderen Version einfach zu langsam war. Und dann habe ich gesagt, komm, ich löse mal ein Problem am Tag mit ChatGPT.
Okay.
Und das hat sich extrem schnell gewandelt. Am Ende war ich irgendwie bei, ich löse einen Tag am Tag nicht mehr mit ChatGPT. Ich nehme sehr, sehr viel damit. Und man muss es halt so ein bisschen, man muss es so ein bisschen ausprobieren. Und diese Zeit muss auch dem Unternehmen, muss auch den Leuten gegeben werden, das auszuprobieren. Und was halt eben sehr, sehr häufig dabei nicht beachtet wird, ist das Thema User Interface Design. Ist ein wichtiger Aspekt, das kennen wir alle. Jeder hat schon mal irgendwie angefangen mit einer komplexen Software, irgendwie Excel oder so, und dachte am Anfang, Mensch, wie geht das denn? Und jeder hat auch vielleicht schon mal irgendwie, keine Ahnung, mal mit einem Smartphone angefangen und hat dann festgestellt, oh, das bedient sich total intuitiv. Und das ist genau der Unterschied. Eine gute User Experience braucht eben keine Anleitung, sondern das fühlt sich intuitiv und einfach an. Und gerade bei so Themen wie KI ist es eben so, dass ja häufig total komplex gedacht wird, jeder Corner Case mitgedacht wird, aber die einfachsten Dinge eben nicht selbsterklärend sind, dass man eben doch wieder eine ganz große Bauanleitung braucht. Und dass vor allem die Menschen das eben, das Tool dann eben nicht verstehen, die Akzeptanz gering ist und dann am Ende gesagt wird, naja, es löst ja gar kein Problem für uns.
Mhm. Ja, und dann ist es halt auch schnell irgendwie wieder verbrannt, ne? Das heißt, was würdest du Entscheiderinnen in Organisationen jetzt auch ans Herz legen, wenn es darum geht, KI mal zu verproben? Was sind deine Erfahrungswerte? Was funktioniert gut? Wo sagst du, oh, da vielleicht ein bisschen aufpassen und einfach eine gewisse Sensibilität an den Tag legen?
Also verproben ist schon ein richtig gutes Stichwort an der Stelle, nämlich verprobt es, probiert es aus. Startet nicht gleich mit dem großen Rollout. Mein Tipp ist, wenn du willst, dass es scheitert, dann schalte für alle Funktionen frei von heute auf morgen. Dann wird es garantiert gegen die Wand fahren, weil die Leute es nicht verstehen werden und es ist einfach viel zu viel Komplexität auf einmal. Das heißt, verprobt es und markier es auch als Experiment. Sag mal beispielsweise, wir probieren jetzt mal, wir wollen KI ausprobieren, wir haben aber verstanden, dass wir die KI noch nicht verstanden haben. Dementsprechend wollen wir einfach mal in dem kleinen Bereich KI mal ausprobieren als kleines Experiment. Wir lassen 6 Monate laufen. Nach 6 Monaten spätestens gucken wir uns das wieder an und entscheiden, wollen wir das Thema weiter ausrollen. Fühlt sich natürlich für Entscheider manchmal ein bisschen schwierig an, weil die dann sagen, oh, wir müssen doch. Und wir müssen schnelle Entscheidungen treffen. Gerade Top-Level-Management sagt dann, Mensch, wir müssen jetzt schnell KI und Umsatzsteigerung etc. Die Aktionäre hängen mir vielleicht im Rücken. Aber das ist das Falscheste, was man machen kann. Ich würde Punkt 1 auf jeden Fall mal mit Experimenten starten. Punkt 2 ist, man sollte sich nochmal ganz genau das Problem und deren Bearbeitung nochmal tatsächlich angucken. Denn jetzt gibt es zwar diese ganzen Softwareprodukte der Hersteller, die jetzt eben etwas versprechen in dem jeweiligen Kontext. Häufig spricht KI aber eben nicht eure Sprache. Im Unternehmen wird sehr häufig Fachsprache verwendet, ein gewisser Fachjargon. Mhm. Und der muss erstmal verstanden werden. Und eine KI kann man ja mal ausprobieren. Ich frage irgendeine Public-KI, sagen wir mal irgendwas zu, keine Ahnung, Rohrmuffen. Und dann verwende ich aber ein Fachwort, was ich nur bei mir im Unternehmen verwende oder verwende meine Produktnamen. Dann wird es auch vielleicht gar nicht funktionieren. Das heißt, man muss schon gucken, dass man die KI so weit erweitert, dass sie eben auch meine Sprache spricht, dass sie auch mich versteht. Dementsprechend ist KI etwas sehr, sehr Individuelles und es nützt in der Regel nichts, wenn man einfach nur eine globale KI-Software einfach ausrollt. Das funktioniert halt eben für allgemeine Fragen, aber eben nicht für domänenspezifische. Und als drittes, vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Frage KI als Risiko. Ich würde es auch nochmal umdrehen. Ich würde nochmal das Thema KI als Chance verstehen. Mhm. Also was für Probleme haben wir in der Vergangenheit, die wir nicht lösen konnten, die wir jetzt aber vielleicht nochmal neu angehen können? In der IT-Branche gab es irgendwann mal so den Move um 2006 herum, dass sehr viel gesagt wurde, Mensch, die Welt, Globalisierung, die ist ganz groß. Auch da gibt es überall auf der Welt Softwareentwicklerinnen, Softwareentwickler, die sind bestimmt auch alle richtig schlau. Und die kosten zum Teil ja viel weniger am Tag, also fange ich mal an mit einem Offshoring. Und dann haben die Unternehmen festgestellt, Mensch, das funktioniert zum Teil eben ganz gut, zum Teil funktioniert das nicht, weil auf einmal Kultur, Sprache, Zeitzonen und tausende Probleme entstanden sind eben. Das könnte man beispielsweise mal als Chance sehen und nochmal sagen, Mensch, vielleicht kann ja eine KI uns dabei unterstützen, den Kern des Problems zu lösen, nämlich wir können sehr effizient in sehr kurzer Zeit sehr viel Software entwickeln, jetzt wieder in dem Beispiel, nutzen einfach eine KI statt ein Offshoring. Und dadurch kann man auch nochmal neue Marktsegmente erschließen. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Hörerinnen und Hörer jeweils für ihre Domäne vielleicht auch schon eine Idee im Kopf haben, wo sie sagen, boah, das ist ein Problem, das konnten wir in der Vergangenheit gar nicht lösen. Da habe ich vielleicht nochmal jetzt eine Idee. Da kann man nochmal drüber reden.
Ja, und ich finde das eigentlich ganz schön, weil das sind so zwei Fäden, die gerade zusammenlaufen. Es ist einmal aus meiner Sicht das Thema, die Wertschöpfung der eigenen Organisation, Unit, Domäne, whatever, zu verstehen und nochmal differenziert drauf zu gucken, was ist potenziell mit KI lösbar und wo ist es vielleicht auch vertane Liebesmühe, weil es braucht irgendwie ein Gefühl, eine Intuition, also Kreativität. Und der zweite Punkt ist ja das, was du auch gerade nochmal stark forciert hast, Kompetenzentwicklung dahingehend, ne? Also nicht die Leute in der Selbstüberlassung zergehen lassen und Frustration schüren, weil man da einfach was hinwirft, sondern das ein bisschen flankieren und gucken, was ist ein guter Rahmen. Du hattest eben Experimente angesprochen, ne? Dass man auch dafür sorgt, dass das Ding in der Praxis Probleme löst. Also das ist, glaube ich, ein total zentraler Aspekt. Und ich glaube, einen dritten, den kann man noch rausheben. Und das ist so das Thema Beratung, Blick von außen. Denn das ist was ich häufig auch beobachte. Wenn man in einem System unterwegs ist, dann wird man schnell auch betriebsblind und hat vielleicht so ein latentes Gefühl von, ja, das könnten wir jetzt so machen. Aber so eine Perspektive, wie beispielsweise jetzt durch dich oder durch euch geschaffen, dass man sagt, hey, wir holen uns einfach mal einen Experten rein, der guckt mal von weiter weg und startet den Diskurs, kann da, glaube ich, auch nochmal super, super hilfreich sein.
Ja, genau. Und selbst wenn der manchmal nur die Inhalte wiederholt, die der interne Kollege auch schon viermal gesagt hat, ne, der Prophet von außen ist halt der Prophet von außen.
das kennen wir alle. Das kennen wir tatsächlich auch. Aber das ist vielleicht irgendwie auch nochmal ein ganz guter Hinweis, wenn da draußen jetzt Menschen sind, die sagen, Mann, ich rede seit, keine Ahnung, einem Dreivierteljahr, dass wir das mal verproben müssen, aber mir glaubt es keiner. Also wir können deine Kontaktdaten ja sehr, sehr gerne nochmal in die Shownotes packen und jeder, der dich kennt, weiß, du bist ja auch für einen Schnack zu haben, dass man sich mit dir austauscht und mal gucken, was dann daraus so wird. Ne?
Ja, vielleicht auch an die Leute nochmal einen ganz speziellen Tipp. Das ist total hilfreich, wenn ihr euer Top-Level-Management irgendwie mit ins Boot holen könnt. Das heißt, wenn die verstehen, wie eine KI funktioniert. Und das klingt ja erstmal so ein bisschen trivial, man kann denen das ja vielleicht auch erklären und dann denkt man da mal eine Doppelsekunde drüber nach und stellt fest, oh, das ist gar nicht so leicht. Auch da vielleicht nochmal einfach ein Angebot. Vielleicht habt ihr selber irgendwie eine coole Möglichkeit, das zu machen, weil ihr euch selber schon super intensiv damit beschäftigt habt. Und falls nicht, auch da total gerne mal auf uns zukommen, weil wir das sehr, sehr viel momentan machen, nämlich, dass wir mit dem Top-Level-Management reden, dass wir die versuchen, einmal kurz abzuholen, eben mitzunehmen und dann mal eben zu schauen, wie funktioniert das Ding denn unter der Haube? Denn wie KI unter der Haube funktioniert, das haben die allermeisten noch nicht verstanden und das verstehe ich sehr gut. Das hat auch bei mir einen Moment gedauert. Und vielleicht ist dadurch auch einfach das Problemverständnis einfach ein bisschen größer und ihr habt einen Mitspieler.
Ja, ja, das finde ich total schön, dass man das bei Kurswechsel, sagen wir immer, handhabbar macht. Und ja, ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Wir gehen gerade so ein bisschen zum Ende der Episode. Für mich waren da total viele Aha-Erlebnisse bei. Und wenn du jetzt vielleicht so eine Kernerkenntnis im Umgang mit KI formulieren müsstest, welche wäre das?
KI kann wirklich richtig viele Probleme für uns lösen. Und KI wird sich immer noch mal deutlich weiterentwickeln in den nächsten Jahren. Ich nehme ganz gerne dieses Bild, um mal auch die Datenmenge ein bisschen greifbar zu machen von einer Bibliothek. Jeder von uns war schon mal in einer. Vielleicht war man auch mal in so einer richtig großen Bibliothek in einer größeren Stadt. Und da guckt man sich mal so die Bücher an. Und wenn ich diese Bücher alle digitalisieren würde, dann wären das E-Books. Und dann hat ein so ein E-Book ein Megabyte ungefähr pro Buch. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie viel Daten ChatGPT oder andere Large Language Models, jetzt habe ich das verwendet, aber es passt zu allen, wie viel Daten die inzwischen drin haben, ne? Dann sind wir inzwischen bei 45 Terabyte an reinen Daten. Das sind keine Filme, keine Audio-Files, das sind reine Textdaten. Das ist, ich bleibe bei meiner Bibliothek, eine richtig große Bibliothek, wie sie in Berlin steht, 4500 Mal nebeneinander mit jeweils über 10.000 Büchern drin. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube, die Kernerkenntnis ist, eine KI ist nicht wirklich intelligent, sondern eine KI simuliert, eine KI ist programmiert, eine KI lernt auch dazu, wenn man sie denn lässt. Aber sie hat einfach eine richtig, richtig, richtig große, tolle Datenmenge und sie kann eben Schlüsse ziehen, die uns heute verborgen bleiben, denn wir haben alle die Herausforderungen, es gibt so viel Information auf der Welt, wir müssen aber die richtige Information zur richtigen Zeit finden. Und dafür ist KI das richtig gute Werkzeug, nämlich die Informationen zu finden, die wir brauchen. Und wenn wir viel Zeit darin investieren, kluge Fragen zu stellen und auch dann Rückfragen zu stellen, mit der KI zu iterieren, dann werden wir uns, glaube ich, an der Stelle ziemlich schnell sehr, sehr weiterentwickeln. Und eine vorsichtige Prognose von mir wäre, wenn die KI irgendwann bei 100% ankommen würde, stehen wir aktuell bei vielleicht 10%, vielleicht 15% ihrer Kapazität. Ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge und das ist total spannend.
Wahnsinn. Lieber Yannick, das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag. Bis dahin.
Danke, Alina. War super. Bis dann.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.